Das Ende der Sterne, wie Big Hick sie kannte. Von Peter Heller. Es liest Olaf Pessler.
Ich halte das Biest in Schuss. Ich habe einen endlosen Vorrat an Flugbenzin, 100 Oktan bleiarm. Ich halte nach Angreifern Ausschau. Ich bin jung genug, ich bin alt genug. Früher habe ich am liebsten Forellen geangelt. Es war das Schönste auf der Welt für mich. Naja, fast. Mein Name ist Hig. Nur ein Wort. Big Hig, wenn Sie zwei brauchen. Falls ich je einmal weinend aus einem Traum aufgewacht bin und hey, ich will damit nicht sagen, dass mir das schon mal passiert ist, dann nur, weil die Lachsfische verschwunden sind. Saiblinge, Bachforellen, Regenbogenforellen, einfach alle. Der Tiger hat sich verabschiedet, der Elefant, die Menschenaffen, der Pavian, die Meise, der Pelikan, der Wal. Traurig, klar, aber naja. Geweint habe ich erst, als die letzte Forelle flussaufwärts geschwommen ist. Vielleicht war sie auf der Suche nach kälterem Wasser. Meine Frau Melissa war ein alter Hippie. Eigentlich war sie noch gar nicht so alt. Sie sah gut aus. Sie könnte die Eva in dieser Geschichte sein, aber ich bin kein Adam. Ich bin eher ein Kain. Wir haben jede Menge zu beklagen. Wir schütten unser Herz aus, als wäre es voller Wasser. Es hat immer geheißen, nach der Klimaerwärmung wird es kalt, sehr kalt. Ich warte bis heute darauf. Immer wieder für eine Überraschung gut, unsere liebe alte Erde. Eine Überraschung jagt die nächste seit Urzeiten, seit sie sich vom Mond getrennt hat, der sie jetzt umkreist wie ein Gänserich die erschossene Gans. Es gibt kaum noch Wildgänse. Letzten Oktober habe ich das vertraute Quaken gehört und sie gesehen. Ganze 5 Stück am blutroten Himmel über dem Bergrücken. 5 im Herbst und im April dann keine mehr. Wenn die Sonne nicht scheint, pumpe ich das Flugbenzin per Hand aus dem alten Flughafentank ab. Außerdem gibt es noch den Tanklastwagen. Alles in allem mehr AV-Gas, als das Biest je wird verbrennen können. Vorausgesetzt, ich beschränke meine Aufklärungsflüge auf die nähere Umgebung. Die Maschine ist klein, eine 1956er Cessna 182. Aber sie ist eine Schönheit. Cremeweiß und blau. Wahrscheinlich bin ich längst tot, wenn das Biest den Geist aufgibt. Am liebsten würde ich mir eine Farm kaufen. 30 Hektar Gras und Mais auf Schwemmland. Und das in einer Gegend, wo sich ein kühler Strom voll mit Bachforellen und Cutthroats aus den Lila-Bergen ergießt. Aber vorher fliege ich Patrouille. Einmal raus und wieder zurück. Ich habe einen Nachbarn, einen einzigen. Es gibt nur uns beide und den kleinen Provinzflughafen in der Nähe der Rockies, ein Trainingsgelände mit ein paar Wohnhäusern. Auf dem Fahrzeugschein seines alten, längst kaputten Trucks steht Bruce Bangley, wohnhaft in Wheat Ridge, Colorado. Aber ich nenne ihn nie bei seinem Namen. Wozu auch? Es gibt ja nur uns beide in einem Radius von mindestens 13 Kilometern, was der Distanz zwischen dem Flughafen und den ersten Wacholderbüschen am Fuß der Bergkette entspricht. Ich nenne ihn Hey. Oberhalb der Wacholderbüsche wachsen Eichen. Dann kommen die schwarzen Bäume. Naja, eigentlich eher dunkelbraun. Von Käfern gekillt und verdorrt. Die abgestorbenen Bäume stehen noch, sie wiegen sich im Wind wie Skelette und seufzen wie Gespenster. Nicht überall, es gibt immer noch grüne Stellen und ich bin ihr größter Fan. Ich jubele den Bäumen aus dem Cockpit zu. Go, go, grow, grow! Die grünen Stellen werden jedes Jahr größer. Das Leben ist ganz schön zäh, wenn man ihm nur eine kleine Chance gibt. Ich schwöre, die Bäume können mich hören. Sie winken zurück und rudern mit den fedrigen Armen. Wann immer ich Zeit habe, steige ich zu Fuß zu den grünen Stellen rauf. Wie lustig das klingt. Ist ja nicht so, als wäre mein Terminkalender zu voll. Ich steige darauf, um zu atmen. die andere Luft. Dabei ist es da oben gefährlich, aber ich habe Elchspuren gesehen, relativ frische. Falls es überhaupt noch Elche gibt. Auf keinen Fall, sagt Bangley. Ich habe noch keinen Elch gesehen, dafür jede Menge Hirsche. Ich ziehe mit der Winchester los und erlege eine Hirschkuh, die ich im Rumpf eines Kajaks nach Hause ziehe. Ich habe das Kajak zum Schlitten umgebaut. Die Hirsche haben durchgehalten, zusammen mit den Kaninchen und den Ratten. Die Rispengräser haben durchgehalten. Das muss reichen. Bevor ich meinen Ausflug in die Berge mache, fliege ich die Kontrollstrecke ab. Zweimal. Einmal am Tag und einmal in der Nacht mit Nachtsichtbrille. Menschen werden als pulsierende grüne Schatten abgebildet, sogar wenn sie schlafen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich drehe nach Süden und dann nach Osten ab, fliege eine Schleife und komme aus nördlicher Richtung wieder herein. 50 Kilometer einfache Strecke. Dafür braucht ein Wanderer mindestens einen Tag. Über die offene Steppe mit Salbei und kniehohen Gräsern, vorbei an den verlassenen Farmen. Kreisrunde, braune Felder ziehen sich über die Prärie wie die Abdrücke eines Krückstocks. Hecken und Knicks, die Hälfte der Bäume entwurzelt oder abgestorben. Nur an den Bachläufen und auf sickerfeuchtem Boden haben ein paar überlebt. Dann melde ich mich bei Bangley ab. Die ersten 13 Kilometer schaffe ich mit leerem Schlitten in 2 Stunden, dann habe ich die Deckung der Bäume erreicht. Ich bin immer noch beweglich. Der Rückweg mit Hirsch ist schon schwieriger über das offene Grasland. Auf dem letzten Streckenabschnitt gibt Bangley mir Feuerschutz. Wir haben immer noch die alten Funkgeräte samt Aufladestation. Japanische Spitzenqualität. Bangley besitzt ein Scharfschützengewehr, ein JTAC Kaliber 408, das er auf den Turm mit raufnimmt, den wir gebaut haben, inklusive Laserentfernungsmesser. Mein Glück. Bangley ist ein Waffennarr. Ein kranker Spinner. Er behauptet, er könne einen Mann aus 2 Kilometern Entfernung abknallen. Und er hat es bewiesen, mehr als einmal. Letzten Sommer hat er eine junge Frau erschossen, die mich über die Ebene verfolgt hat. Eine Vogelscheuche von einem Mädchen. Ich hörte den Schuss, ließ den Schlitten los, lief zurück. Sie war rückwärts über einen Felsen getaumelt und hatte ein Loch da, wo ihre Taille hätte sein sollen. Sie keuchte, ihr Brustkorb hob und senkte sich. Sie sah mich aus schwarz glänzenden Augen an, nicht verängstigt, sondern fragend, voll brennender Neugier, so als wäre von allen Vorgängen auf Erden dieser eine nicht zu fassen. So sah sie mich an. Warum, verdammt? Dasselbe habe ich Bangley später gefragt. Warum, verdammt? Sie hätte dich eingeholt. Na und? Ich hatte ein Gewehr, sie bloß ein Messer. Vielleicht wollte sie nur etwas zu essen. Vielleicht? Vielleicht wollte sie dir mitten in der Nacht die Kehle durchschneiden. Ich starrte ihn an. So weit dachte er voraus, bis zu ihr und mir mitten in der Nacht. Du liebe Güte, mein einziger Nachbar. Was soll ich sagen? Bangley hat mir mehr als einmal den Arsch gerettet. Es ist sein Job, meinen Arsch zu retten. Ich habe ein Flugzeug und bin das Auge, er hat die Waffen und ist der Muskel. Er weiß, dass ich weiß, was er weiß. Er kann nicht fliegen. Ich kann kein Blut sehen. Wäre es anders, würde hier nur ein Mann leben. Oder keiner. Außerdem ist da noch Jasper. Er ist die beste Alarmanlage. Wenn ich also die Sonnenbarsche aus unserem Teich und die Kaninchen nicht mehr sehen kann, schieße ich uns einen Hirsch. Ehrlich gesagt, geht es mir vor allem um den Ausflug in die Berge. Die Luft da oben ist wie in einer Kirche, kalt und weihevoll. Die toten Wälder schwanken und knistern, die lebendigen Wälder rauschen. Der Moschusduft der markierten Reviere, die Bachläufe, an deren Ufer ich um eine Forelle bete, um einen einzigen Saibling, einen uralten Überlebenden, dessen grüner Schatten über den moosbewachsenen Steinen steht. 13 Kilometer über die offene Ebene bis zum Fuß der Bergkette zu den ersten Bäumen. Das ist unser Reich, unsere Sicherheitszone. Das ist meine Aufgabe. Seine Feuerkraft richtet er gen Westen aus. So tickt Bangley. In alle anderen Richtungen kann man das Grasland 50 Kilometer weit überblicken. Das ist mehr als ein Tagesmarsch. Nach Westen hingegen sind es nur ein paar Stunden bis zum ersten Baum. 15 Kilometer südlich von uns leben ein paar Familien, aber die lassen uns in Ruhe. Etwa 30 Mennoniten mit einer Blutkrankheit, die kurz nach der Grippewelle kam. Eine tödliche, wenn auch nur langsam voranschreitende Infektion, so wie AIDS vielleicht, nur ansteckender. Die Kinder kommen damit auf die Welt. Sie sind schwach und krank und jedes Jahr sterben ein paar von ihnen. Wir haben unsere Zone unter Kontrolle. Einmal wollte Bangley wissen, woher ich die Sicherheit nehme, dass sich niemand in unserer Zone versteckt hat, dass niemand auf eine Gelegenheit lauert, uns zu überfallen. Die Sache ist die, ich sehe alles. Ich kenne die Landschaft auswendig, so wie ein Buch, das ich unzählige Male gelesen habe. Ich würde es sofort merken. Ein Satz an der falschen Stelle, eine Lücke, zwei Punkte hintereinander. Ich weiß es einfach. Ich bin mir sicher, wenn ich sterbe, wird es auf einem meiner Ausflüge ins Gebirge sein. Auf dem Rückweg mit dem beladenen Schlitten, auf der Ebene mit einem Pfeil im Rücken. Vor langer Zeit schenkte Bangley mir eine der schusssicheren Westen aus seinem Arsenal. Er hortet da alles Mögliche. Er behauptet, die Weste würde Pistolenschüsse abhalten und jeden Pfeil. Bei einem Gewehr würde ich allerdings Glück brauchen. Ich habe lange darüber nachgedacht. Angeblich sind wir von den Familien im Süden abgesehen die einzigen Überlebenden in einem Umkreis von mehreren hundert Quadratkilometern. Und ich soll Glück brauchen? Ich trage die Weste, weil sie wärmt, außer im Sommer. Wenn ich sie trage, fühle ich mich so, als warte ich auf etwas. Würde ich zum Bahnhof gehen und auf einen Zug warten, der seit Monaten nicht gekommen ist? Vielleicht. Manchmal fühlt sich unser Leben genauso an. Am Anfang war die Angst. Die Angst war schlimmer als die Grippe. Immerhin konnte ich schon wieder laufen und sprechen. Gut, ich sprach nicht viel, aber ich war wieder in einer stabilen körperlichen Verfassung. Ob sich mein Verstand erholt hat, müssen Sie beurteilen. 2 Wochen Fieber, davon 3 Tage über 40 Grad. Mein Gehirn wurde gekocht, so viel ist klar. Gedanken, die früher stimmig waren, wirkten plötzlich fehl am Platz. Verunsichert, deprimiert. Die meisten meiner Gedanken sind ganz gut, will sagen, sie sind zielführend, aber allzu oft scheinen sie deplatziert, irgendwie traurig. Wahrscheinlich liegt es nicht an mir, wahrscheinlich ist es ganz normal angesichts der Umstände. 9 Jahre sind vergangen, seit die Grippe fast alle Menschen getötet hat. Danach kam die Blutkrankheit und tötete noch ein paar mehr. Die übrig gebliebenen sind alles andere als angenehme Zeitgenossen. Nur deswegen leben wir hier in der Ebene, nur deswegen fliege ich jeden Tag Streife. Nach den Überfällen habe ich mir angewöhnt, im Freien zu schlafen. Offenbar suchten die Überlebenden uns auf der Landkarte als Ziel aus. An einem Fluss, Wasser in der Nähe, möglicherweise Benzinvorräte, war ja schließlich mal ein Flughafen. Jeder wusste, dass unserer ein Modellprojekt zur nachhaltigen Energiegewinnung gewesen war. Wohnhäuser und Flughafenbetreiber wurden hauptsächlich mit Windenergie versorgt. Die meisten Eindringlinge kamen nachts, sie kamen allein und in Gruppen. Sie kamen mit Jagdgewehren und Messern. Wie die Motten wurden sie von der Außenleuchte angezogen, die ich über Nacht auf der Veranda brennen lasse. Auf dem Haus, in dem ich nicht schlafe, habe ich 460 Watt Solarzellen. Deswegen können wir es uns leisten, die LED-Leuchte die ganze Nacht brennen zu lassen. Ich war nicht im Haus. Ich lag etwa 100 Meter entfernt hinter einer Böschung, in Decken gewickelt und schlief. Der Flughafen ist alt und besteht größtenteils aus Freiflächen. Jaspers lautes Knurren. Jasper ist ein australischer Schäferhundmischling mit feiner Nase. Ich wache auf. Ich warne Bangley über das Funkgerät vor. Er betrachtet das Ganze als eine Art Sport. Als eine Entschlackungskur. So wie ich in die Berge gehe.